Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Heute ist Maja Seid im Podcast am Start. Maja ist eine ehemalige Leichtathletin, die ihre sportliche Karriere aufgrund von Verletzungen beenden musste und sich nun der Gesundheit und dem Wohlbefinden von Sportlerinnen und Sportlern widmet. In unserer heutigen Folge sprechen wir daher über ein Thema, welches zu Recht immer mehr Beachtung findet. Zyklusbasiertes Training und wie der weibliche Zyklus die Leistungsfähigkeit und Gesundheit beeinflusst. In diesem Zuge werfen wir einen Blick auf Majas innovative Arbeit mit Covered, einem personalisierten Nahrungsergänzungsmittel, und sprechen darüber, weshalb es gerade für Frauen von Vorteil sein kann, sich mit individualisierten Supplements zu versorgen.
Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Maja.
Ja, danke dir, dass ich hier sein darf.
Ja, es freut mich, dass du Zeit gefunden hast für eine gemeinsame Folge. Ich habe ja im Intro schon so ein bisschen was zu unserem heutigen Thema und auch zu dir erzählt, aber möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch nochmal persönlich vorstellen?
Ja, klar, gerne. Genau, ich bin Maja. Leichtathletik war tatsächlich für mich auch lebenslang ein großes Thema, bis ich dann aufgrund von Verletzungen leider aufhören müsste. Und die Leidenschaft für Sport und jetzt auch Gesundheit hat mich allerdings nie ganz losgelassen. Im Gegenteil, ich habe dann einfach angefangen zu schauen, wo kann ich sonst noch irgendwie meine Stärken einsetzen und meine Leidenschaft irgendwie finden. Habe jetzt dann auch gestartet mit CrossFit, habe CrossFit viel gemacht, jetzt nicht mehr, weil ich jetzt in den nächsten 3 Wochen ein Baby bekomme. Aber die Zeit vorher und tatsächlich auch eine Firma aufgebaut in dem Gesundheitsbereich. Wir vertreiben Nahrungsergänzungsmittel, jetzt auch ganz akut neu rausgekommen. Unser individualisiertes Supplement, was wir jetzt neu im Portfolio haben. Und genau auch da einfach immer geschaut, wie ich individuell meine Gesundheit optimieren kann. Und darüber sprechen wir ja jetzt heute auch nochmal im Detail über individualisierte Gesundheit beziehungsweise auch, ja, Zyklus ist ja auch super individuell.
Du hast es eben schon angesprochen, du warst selbst als Leichtathletin aktiv, musstest dann aufgrund von Verletzungen tatsächlich deine leistungssportliche Karriere beenden. Hatte das auch etwas im Groben damit zu tun, dass das Training vielleicht damals gar nicht so an den weiblichen Zyklus angepasst war? Oder gab es dafür andere Gründe?
Ja, auf jeden Fall. Also die meisten Leistungssportler, die starten ja tatsächlich schon im frühen Kindesalter, wie ich jetzt auch in der Grundschule schon. Und damals hatte man ja überhaupt nicht so das Bewusstsein für, okay, was ist jetzt vielleicht besser für junge Mädchen oder generell für Kinder. Es werden ja keine Studien an Kindern durchgeführt, deswegen weiß man nicht so richtig, okay, wie ist letztendlich auch die Belastung, wie wirkt sich das auf den Körper aus? Und bei mir war es eben so, dass ich tatsächlich bei beiden Fersen aufgrund dieser extremen Belastung, also teilweise 4 dann 5-mal Training in der Woche, auch im Olympiastützpunkt jedes Wochenende, mein Knorpel aufgelöst hat. Und das waren Schmerzen, die mich einfach daran gehindert haben, noch meine Disziplin durchzuziehen. Also ich war im Sprinten und 2000 Meter Lauf, Hürdenlauf, das waren so meine Disziplinen. Und all das ist natürlich super belastend für die Fersen. Und dadurch, dass es auch keine Regenerationszeit dann gab durch Wettkämpfe und jede Woche wieder, ja, kam es dann dazu, dass das irreparabel wurde und ich dann aufhören musste. Und damals war auch nicht, hey, du musst mal dies und jenes machen, du musst vielleicht mal die Mikronährstoffe nehmen, du musst mal darauf achten und darauf achten, sondern ja, geh mal zum Röntgen, dann kriegst du Schmerztabletten und wenn das dann nicht hilft und du trotzdem nicht weitermachen kannst, dann musst du halt aufhören. Und das war ja sehr, sehr frustrierend, würde ich sagen, damals.
Weil man auch nicht konkret die Ursache für diese Verletzung gefunden hat.
Genau, die Ursache war einfach immer nur so, ja, Überbelastung. Das war der Grund. Also du bist überbelastet und du musst eigentlich komplett aufhören. Bei mir kam noch dazu, dass ich dann auch noch Skoliose hab beziehungsweise hatte und dann wurde auch noch gesagt, ja, wenn du jetzt weitermachst und dann auch noch die Fehlhaltung durch deine Fersenschmerzen, dann kann es sein, dass du mit 50, 60 dann irgendwann im Rollstuhl sitzt. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, dass das mir damals der Arzt, der mich gegründet hat, gesagt hat. Und was nie angeboten wurde, war irgendwie eine Art Therapie oder sonst was und ein bisschen ganzheitlich sehen, sondern dieses ganze Bewusstsein, warum ist das passiert und was kann ich dagegen machen? Und es ist eigentlich nicht irreparabel. Das musste ich mir dann in den kommenden Jahren selbst ein bisschen beibringen, ja. Aber da war es dann leider auch schon zu spät.
Mit deinem Wissen von heute, was würdest du denn deinem jüngeren Ich von damals mit auf den Weg geben?
Ja, gute Frage. Also ich würde mir wünschen, dass jetzt vor allem die Anlaufstellen, auf die man eben sich zubewegt, wenn man eine Verletzung hat, wenn man Schmerzen hat, vor allem auf den Sport bezogen, dass die einfach ein bisschen bewanderter sind in, hey, was kann man hier spezifisch anbieten, auch individuell sich anhört, was genau sind die Probleme und auch die Ziele der Person, wie kann ich hier verhindern, dass dieses Problem noch schlimmer wird, wie kann ich regenerieren und nicht einfach sagen, ja gut, du hast jetzt Schmerzen, du kriegst jetzt einfach was diese Symptome ausstellt, aber eigentlich wird an der Wurzel nicht angepackt, was kann man machen, wie kann man regenerieren, wie kann man den Knorpel wieder aufbauen. Es war einfach, da würde ich mir wünschen, dass ich vielleicht selbst das Know-how gehabt hätte, dass ich mich damit selbst auseinandergesetzt hätte. Ich kann zum Beispiel mit Chondroitinsulfat meinen Knorpel wieder aufbauen oder Glucosaminsulfat, aber das wusste ich eben alles damals nicht. Und dass ich da vielleicht nicht sofort in diese Verzweiflung gerutscht wäre, okay, dann war es das jetzt und ich kann meine ganzen Träume nicht erfüllen, auf den Sport bezogen, ich höre jetzt auf, sondern dass ich da halt nochmal selbst drüber nachgedacht hätte, nein, es kann eigentlich nicht sein und selbst ein bisschen mehr dafür gekämpft hätte, dass ich meinen eigenen Körper wieder aufbaue und nicht nur auf Ärzte gehört habe oder hätte. Das wär so das, was ich mir selbst ja gerne sagen würde, aber da war ich auch einfach noch zu jung quasi, ja, als dass ich so eine Autoritätsperson wie ein Arzt vielleicht ein bisschen in Frage gestellt hätte.
Was zu der Zeit wahrscheinlich auch noch nicht so, ich sag mal, im Bewusstsein war, war das zyklusbasierte Training oder zyklusbasierte Ansätze im Training von weiblichen Sportlerinnen. Genau. Magst du da vielleicht mal was zu den Grundlagen erzählen?
Ja, klar, ich kann gerne mal drauf eingehen. Generell zyklusbasiertes Training, das hört man ja heute auch immer öfter, was auch gut ist. Damals, da hast du völlig recht, da war null Bewusstsein da, dass es da irgendwie überhaupt Unterschiede geben könnte. Und wichtig vorab zu sagen ist, dass sich dieses zyklusbasierte Training und dann auch daraus resultierend die unterschiedlichen Zyklusphasen, die treten auf, allerdings nicht in der Form, wenn man eben die Pille nimmt oder in den Wechseljahren ist oder danach, weil da einfach grundlegend der Zyklus dann nicht mehr stattfindet. Richtig, das vorab irgendwie wichtig zu erläutern. Und am Ende ist der Zyklus einer Frau halt auch super individuell. Also manche Frauen, die haben einen 24-Tage-Zyklus, manche haben einen 36-Tage-Zyklus. Das ist nicht so, wie man jetzt in diesen ganzen Tabellen sieht, ja, 28-Tage-Zyklus und das gilt so für jede Frau, das ist einfach nicht so. Was universal so ist, ist, dass der Zyklus mit der Menstruation startet. Das ist dann, kennzeichnet dann den ersten Tag und dann auch einfach die Phase 1, in Anführungszeichen, des Zyklus, das ist dann die Menstruation. Und die Menstruation, die ist so im Schnitt 3 bis 7 Tage lang und auch da kann es natürlich auch wieder variieren, je nach Frau. Aber das ist jetzt so der Durchschnitt. Und da ist es vielleicht interessant, erstmal so ein bisschen runterzubrechen auf unterschiedliche Punkte. Also was passiert hormonell im Körper, dann generell die körperlichen Symptome, wie fühlt man sich vielleicht mental und dann auch, was natürlich jetzt für den Podcast besonders spannend ist, auch Aktivität und Training. Und bei der Menstruation auf die Hormone bezogen, in der Menstruationsphase ist es eben so, dass die Östrogen- und Progesteronspiegel sinken. Und das wiederum führt dann zur Abstoßung der Gebärmutterschleimhaut und dann eben zu der Menstruationsblutung. Und gleichzeitig steigen die FSH-Spiegel, also FSH bedeutet follikelstimulierendes Hormon, um die Eierstöcke eben auf den nächsten Eisprung im nächsten Zyklus vorzubereiten. Körperliche Symptome, denke ich, kennt auch jede Frau, ja, mehr oder weniger stark ausgeprägt. Während der Menstruation hat man oft Krämpfe oder Ziehen im Unterleib oder im Beckenbereich, leicht Rückenschmerzen, Müdigkeit, Heißhungerattacken, Reizbarkeit. Das sind oft so die gängigen Symptome. Und mental ist es dann eben so, dass man sagt, was auch Da gibt es eben einfach noch nicht so super viele Studien zu. Aber die Annahme ist, dass während der Menstruation die Kommunikation zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte stärker ist als zu jeder anderen Zeit, also am stärksten ausgeprägt ist, was einem dann sehr gut ermöglicht, so eine Bilanz zu ziehen. Einfach zum Beispiel, okay, wo befinde ich mich gerade in meinem Leben? Was ist im letzten Monat vielleicht passiert? Und einfach abzuwägen, hey, was möchte ich eigentlich? Was sind meine Ziele? Wie kann ich diese erreichen? Jetzt zum Beispiel auch auf den Sport bezogen. Wie fühle ich mich gerade mit meinem aktuellen Trainingsplan? Und aufgrund dieser Art und Weise, wie die Gehirnhälften hin und her feuern, ist es da auch am wahrscheinlichsten, dass man in der Menstruationsphase immer dasselbe intuitive Bauchgefühl empfindet. Und da sollte man dann schon auch hinhören, wenn in jedem Monat zur selben Zeit immer wieder vielleicht dieselben Sorgen und Ängste aufkommen, dass man dann dem ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt und versucht, sich damit auseinanderzusetzen. Und ansonsten ist es so, dass auf die Aktivität bezogen, dass einfach in dieser Phase, die ist geprägt von Ruhe und Erholung. Ich denke, das kann auch jede Frau bezeugen, dass man da einfach das Bedürfnis hat, sich zurückzuziehen, ein bisschen ruhiger zu machen, auch einfach aufgrund der physischen Symptome. Ne? Wenn man jetzt irgendwie Rückenschmerzen hat und Unterleibskrämpfe, dann hat man jetzt nicht so super Lust, großartig rauszugehen beziehungsweise ein High-Intensity-Workout abzuliefern. Und da ist es eben auch wichtig zu sagen, Ruhe und Erholung sind einfach grundlegend wichtige Bestandteile eines jeden Trainingsprogramms, sollten das auch sein. Der Körper muss sich erholen ab einem gewissen Punkt. Und deswegen macht es in dieser Phase Sinn, ja, Ruhepausen einzuplanen. Zum Beispiel, wenn man sich trotzdem bewegen will, die Muskeln trotzdem stimulieren will, vielleicht auf Yoga mal zu wechseln oder sich einfach so zu bewegen, Spaziergänge zu machen, dann werden die Muskeln trotzdem stimuliert. Man bleibt in Bewegung, man ist an der frischen Luft, man hat einen Ausgleich, was vielleicht auch gegen die Reizbarkeit hilft. Und genau, und dann ist es eben so, dass sich die Periode dann wieder dem Ende zuneigt und sich der Follikelphase nähert. Und da merken dann viele, auch hier der Durchschnitt, dass die Aktivität, das Energielevel einfach wieder gesteigert wird. Je nachdem, wie man sich dann eben fühlt, dass man dann wieder mehr sportlich sich auch irgendwie besser betätigen kann. Und dann rutscht man in die Follikelphase rein. Die geht so im Schnitt 7 bis 10 Tage, also tatsächlich länger, weitaus länger als jetzt die Menstruationsphase oder die anderen Phasen im Monat. Und da hormonell ist es so, dass der Hypothalamus der Hypophyse, also der Hirnanhangsdrüse, signalisiert, dass das follikelstimulierende Hormon an die Eierstöcke gesendet werden soll, damit diese sich eben auf die Freisetzung einer weiteren Eizelle in diesem Monat vorbereiten. Und dadurch schwellen dann mehrere Follikel zur Vorbereitung an. Östrogen nimmt dann wieder zu, um die Gebärmutterschleimhaut zu verdicken, damit sich potenziell, wenn es zur Befruchtung kommt, dann eben eine Eizelle einnisten kann auch. Und da sind die körperlichen Symptome, ja, dass man eben wieder eine gesteigerte Energie hat aufgrund auch des gesteigerten Östrogenspiegels. Da kann man sich dann auch manchmal so ein bisschen rastlos und unruhig fühlen. Weiß nicht so richtig, okay, jetzt wohin mit mir? Und da findet man dann auch viel Ausgeglichenheit in ja gesteigerter Bewegung. Mental ist es da so, dass das so die Zeit ist, sagt man, in der man dann diese gesteigerte Energie nutzen kann, um neue Sachen zu starten, neue Projekte zu starten, einen neuen Trainingsplan auszuprobieren beispielsweise, einen neuen Ernährungsplan, irgendwelche Habits gesundheitlich, die man vielleicht schon lange umsetzen wollte, neu zu integrieren oder, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, mit einem Zyklus-Tagebuch als neues Projekt zu starten. Genau, dass man sich einfach geistig anspruchsvollere Aufgaben dann auf diese Zeit legt oder knapp auf diese Woche. Ja, das ist dann da so die Phase. Und was die Aktivität jetzt wieder angeht, aufs Training bezogen, auch, wie ich eben schon gesagt habe, dass da eben einfach auch viel Neues ausprobiert werden kann. Also wenn jetzt eine neue Disziplin vielleicht plötzlich spannend wird, der Trainingsplan dringend überarbeitet werden muss oder dass man vielleicht mal startet mit, hey, in der Menstruationsphase, da möchte ich mich irgendwie auch bewegen, das stresst mich, da habe ich das Gefühl, da bricht dann meine Leistung ein oder ich baue Muskeln ab, dass man dann vielleicht denkt, gut, dann schaue ich mir jetzt mal in dieser Phase Yoga an, dass ich eine neue Alternative zur Bewegung finde. Und genau, weil man eben sagt, in dieser Phase kann man so physisch und psychisch am besten mit neuartigen und mit neuen Challenges umgehen, weil sich da auch leichter neue Nervenbindungen im Gehirn ausbilden. Und da kann man dann starten zu diesem Zeitpunkt mit anspruchsvolleren Trainingseinheiten, weil man da dann auch einfach mehr Energie für hat, was natürlich auch wieder super individuell ist. Also wenn man sich jetzt nicht so fühlt und immer noch so ein bisschen schlapp, dann natürlich nicht sagen, ja, aber eigentlich müsste es ja so sein, weil statistisch sollte ich mich halt so und so fühlen, immer besser, man kennt sich immer besser, als jede Statistik einkennt, also immer da auch auf das Bauchgefühl hören. Dann kommen wir auch schon zur Phase 3, das ist dann eben die Fruchtbarkeitsphase, die ist recht kurz. Da sagt man ja, die dauert so 3 bis 4 Tage. Bei manchen Frauen ist die Fruchtbarkeitsphase tatsächlich auf einen einzigen Tag reduziert. Da geht's hormonell, findet im Körper statt, dass ein Anstieg des follikelstimulierenden Hormons erfolgt, gefolgt von einem Anstieg des luteinisierenden Hormons, das ebenfalls übrigens aus der Hypophyse stammt. Und das regt dann den Follikel dazu an, weiter anzuschwellen und schließlich auch zu platzen, wodurch dann ein Ei in den Eileiter freigesetzt wird. Und das Ei wandert dann im Laufe dieser Zeit in die Gebärmutter. Und da steigt der Östrogenspiegel dann noch weiter an, wodurch sich die Gebärmutterschleimhaut noch weiter verdickt und auch das Wachstum der Zellen des Immunsystems in der Gebärmutter quasi gefördert wird. Und auch hier ist es so, dass der Testosteronspiegel recht schnell ansteigt und dann aber auch kurz vorm Eisprung wieder sinkt. Körperliche Symptome in dieser Phase bei Freisetzung der Eizelle können Schmerzen empfunden werden. Das nennt man so Mittelschmerz. Das empfinden dann manche Frauen zur Mitte des Zyklus, je nachdem wie lange der Zyklus ist, aber teilweise auch erst in der, ja, so gegen Ende des Zyklus. Und dieser Mittelschmerz, der ist aber oft auch verbunden mit einem Energieschub oder auch einem Gefühl der Erschöpfung, dass der Energieschub erstmal vorab stattfindet, dann kommt der Mittelschmerz, in dem einfach die Eizelle freigesetzt wird und danach, ja, fühlt man sich dann ein bisschen erschöpft oder unmittelbar an diesem Tag, zusammen auch mit Heißhungerattacken oder Kopfschmerzen. Und mental ist es so, dass man in dieser Phase super viel auf Gemeinschaft aus ist. Das macht ja auch evolutionär Sinn, dass man in der fruchtbaren Phase einen Drang hat auf Kontakt zu anderen Menschen. Und da ist es dann auch so, dass man in dieser Phase auch irgendwie schwierigere Gespräche führen kann. Zum Beispiel, wenn man eine Gehaltserhöhung haben möchte, dass man das dann vielleicht auf diese Phase schiebt, weil man einfach eine verbesserte Kommunikationsfähigkeit auch hat, was evolutionär auch wieder Sinn macht. Da damals auch Kommunikationsfähigkeit, die irgendwie verbessert war oder gesteigert war, dann korreliert hat mit, ich finde halt mehr Anschluss in der Gemeinschaft, das ist in meiner fruchtbaren Phase und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich einen Partner finde, einfach mal so grundlegend unromantisiert gesagt. Genau, also da vielleicht dann auf Training bezogen im Team trainieren, weil man sich da dann am wohlsten fühlen würde, sich vielleicht mal mit einer Freundin oder einem Freund irgendwie eine neue Challenge anschauen und versuchen, das durchzuziehen. Und bei der Aktivität ganz spezifisch ist es so, dass diese Phase am besten geeignet ist für anstrengendes Training und eben, wie gesagt, den Gruppensport, weil der Energiespiegel einfach oder das Energielevel einfach auf dem Höchststand ist, sodass man eben auch bereit ist und sich körperlich auch dazu in der Lage fühlt, anstrengendere Übungen auszuführen, wie zum Beispiel Gewichtheben oder so plyometrische Übungen und auch Laufen und alle Sportarten, die zum Beispiel jetzt Kraft, Geschwindigkeit oder Reaktionsvermögen erfordern, profitieren einfach von plyometrischem Training. Genau, dass es sich lohnt, sich das mal im Detail anzuschauen. Und dann ist es so, dass man dann auch schon in die Phase 4 übergeht, die letzte Phase, die Lutealphase, die dann wiederum auch 10 bis 14 Tage gehen kann, also tatsächlich auch wieder lang, bis zu 2 Wochen. Da ist es so hormonell, was spielt sich ab? Der Gelbkörper, also der Follikel, aus dem die Eizelle letztendlich geplatzt ist, wächst dann an der Oberfläche des Eierstocks, wodurch er Progesteron produziert und der Anstieg des Progesterons wiederum signalisiert dann im Körper, die Gebärmutterschleimhaut intakt zu halten. Und außerdem signalisiert es der Hypophyse, also der Hirnanhangsdrüse, die Ausschüttung von follikelstimulierenden Hormonen und luteinisierenden Hormonen zu stoppen, sodass eben jeweils nur eine Eizelle in die Gebärmutter gelangt oder abgegeben wird. Und der Östrogenspiegel steigt hier auch weiter an. Und dann gegen Ende des Zyklus, wo wir uns jetzt eben auch befinden, wenn die Eizelle dann allerdings nicht befruchtet wurde, wird der Gelbkörper in den Körper zurückgebildet. Und dadurch kommt die Progesteronproduktion dann wieder zum Stillstand, was wiederum die Periode auslöst. Und auch Testosteron steigt gegen Ende dieser Phase wieder an. Zu den körperlichen Symptomen sagt man, dass die körperliche Energie einfach wieder ein bisschen abnimmt, dass jetzt teilweise auch prämenstruelle Symptome auftreten können, wie eben ja Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Heißhunger. Und mental ist es so, dass hier mit der Rückbildung des Gelbkörpers einfach auch die Energie anfängt, sich zurückzubilden, in Anführungszeichen, beziehungsweise zu schwinden, dass man sich eher nach innen wendet und dass man einfach den Wunsch hat, okay, ich möchte mich irgendwie zurückziehen. Und es ist da tatsächlich auch so, dass das Verhältnis von Östrogen zu Progesteron in dieser Phase einen auch so ein bisschen bestärkt, Dinge wahrzunehmen, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Und dann hat man plötzlich das Gefühl, ich muss jetzt hier diese ganzen administrativen Details in meinem Leben, die ich irgendwie vorher aufgeschoben habe, die muss ich jetzt klären. Ich muss jetzt Dinge glatt ziehen. Man hat irgendwie den Drang, weiß ich nicht, seine Wohnung von oben bis unten zu putzen oder neue Spike-Nägel aufzuziehen. Jetzt in diesem Kontext sowas. Und was die Aktivität angeht, ist es so, dass in der ersten Hälfte der Lutealphase, also gerade wenn man aus dem Eisprung kommt, kann die Energie noch recht hoch sein, so dass man hier auch fortfahren kann mit anstrengenderen Aktivitäten, die man zum Beispiel auch während des Eisprungs wieder aufgenommen hat, da die High-Intensity-Workouts oder die besonders schwierigen Phasen im Trainingsplan. Und dann ist es meist so, dass ich in den letzten paar Tagen, letzten 5 Tagen, ja, das wieder ein bisschen gibt und zurückbildet und dass die Intensität des Trainings, das man durchführt, wieder ein bisschen verringern sollte und ein bisschen gemäßigtere Aktivitäten wieder starten sollte, wie zum Beispiel Pilates oder wieder Yoga oder einfach spazieren gehen, leichtes Joggen. Genau. Und da kann man sich dann eben auch ein bisschen träger wieder fühlen. Es können Wassereinlagerungen sich bilden. Und gegen Wassereinlagerungen ist natürlich auch Bewegung, weil die Lymphflüssigkeit dann angeregt wird. Das hilft dann auch und wirkt präventiv gegen Wassereinlagerungen. Aber da ist es dann auch so, hier auf jeden Fall Bewegung immer gut, die Muskeln trainieren immer gut, aber einfach die Intensität ein bisschen einschränken, dass es einfach nicht so super anstrengend ist für den Körper und dass so diese Transistenz zur nächsten Phase dann wieder leichter stattfinden kann. Und jetzt habe ich sehr lange geredet.
Was aber nur zeigt, wie hochkomplex und allumfassend dieses Thema ist und wie groß auch die Auswirkungen sind. Deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, da auch erstmal ein Bewusstsein für zu schaffen. Eine Frage, die mir aber in den Sinn gekommen ist, ist, dass ohne ein Tracking wird sowas wahrscheinlich nur sehr schwierig funktionieren. Du hast das Tagebuch angesprochen. Ist das was so dein täglicher Begleiter ist? Nutzt du darüber hinaus auch Apps? Oder was kannst du da den Hörern mit an die Hand geben?
Genau, im Moment habe ich ja keinen Zyklus, deswegen habe ich das Tagebuch jetzt aufgegeben. Bei mir kam das mit dem Zyklus-Tracking, habe ich das jetzt immer genannt, dass ich aktiv gucken wollte, okay, was sind meine fruchtbaren Tage? Und das kann man aber auch aufs zyklusbasierte Training einfach super gut anwenden, um halt genau rauszufinden, hey, mein Zyklus, der ist jetzt aber nicht diese standardgemäßen 28 Tage lang, sondern der ist halt vielleicht signifikant länger oder der ist ein paar Tage kürzer. Und deswegen muss man selbst erstmal ein Verständnis für seinen eigenen Körper entwickeln, für seinen eigenen Zyklus entwickeln. Wie lange gehen bei mir die einzelnen Zyklusphasen? Weil du hast ja eben auch gesehen, da ist eine super Varianz drin. Das kann 3 bis 7 Tage sein. Und dann auch, wie lange geht eigentlich mein eigener Zyklus? Und dafür ist dieses Zyklus-Tracking halt super hilfreich, um sich da auch besser zu verstehen und das rauszukriegen. Und dann auf Basis dieser Informationen, die man dann über seinen eigenen Körper gesammelt hat, vielleicht auch runtergebrochen auf diese paar Punkte, die wir jetzt durchgesprochen haben. Wie fühle ich mich mental? Wie sehr kann ich meine Aktivität in diesen Phasen steigern oder vorhersagen? Dass man das einfach mal macht für so 2-3 Monate. Ich meine, man braucht ja auch ein bisschen größeren Datensatz in Anführungszeichen.
Also es reicht nicht, da einen Zyklus zu tracken, sondern man sollte da so mindestens so 3 bis 4 tatsächlich mal an Datensätzen sammeln.
Genau, würde ich vorschlagen, weil man dann einfach diese Muster erkennen kann und dann zu Tag 16 den Monat vorher scrollen kann und sehen, hey, schau mal, das war eigentlich genau dasselbe, interessant. Und dann kann man darauf basierend, jetzt vor allem, wenn man Leistungssportlerin ist, einfach schauen, okay, in der Phase macht das am meisten Sinn, in der Phase macht das am meisten Sinn. Und einfach sich selbst, seinen Trainingsplan so sehr optimieren, wie es einfach individuell in die eigenen Rahmenbedingungen passt. Und das kann man eben nur selbst machen. Und das ist einfach ein super spannendes Tool, mit dem man arbeiten kann, seine eigenen, ja, sein Energielevel auf unterschiedliche Phasen bezogen genau zu wissen. Was man natürlich nicht machen kann, leider, ist, sich die Wettkämpfe so zu legen, wo es dann am besten passt. Das muss zukünftig am besten auch noch passieren. Aber genau, das ist auf jeden Fall super hilfreich.
Ich sag mal, für die großen Meisterschaften geht es natürlich nicht. Aber darüber hinaus, der Wettkampfkalender gerade in der Sommersaison, da hat man schon die Möglichkeit, auch mal unter der Woche oder Wochenende, es gibt relativ viele Wettkämpfe tatsächlich, da ist es dann vielleicht tatsächlich doch möglich. Also klar, ja. Saisonhöhepunkte, die sind eingemeißelt in den Kalender, aber darüber hinaus wäre das tatsächlich auch so ein Punkt, den man da mit ins Auge fassen könnte. Ein Bereich, der mich natürlich da auch ganz besonders interessiert, über den wir heute sprechen wollen, ist das Thema der Ernährung und ihre Rolle im Zyklus. Du hast es auch eben schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber wie stellen sich denn die Ernährungsbedürfnisse gerade auch in Bezug auf Mikronährstoffe in den verschiedenen Phasen des Zyklus so dar?
Da kann ich gerne auch was zu sagen. Das sind tatsächlich, das variiert auch stark. Also jetzt beispielsweise bei der Menstruation ist es so, dass der Körper einen super intensiven Prozess durchläuft. Also den Abbau der Gebärmutterschleimhaut, das ist extrem energieziehend. Und daher sollte man in dieser Phase darauf achten, dass man Lebensmittel konsumiert, die ganz gewisse Nährstoffe liefern, beziehungsweise Mikronährstoffe liefern, also auch sehr wasserreiches Obst und Gemüse und am besten Lebensmittel, die den Blutzucker nicht ansteigen lassen und am besten auch Lebensmittel, die den Körper remineralisieren, da es eben dazu kommt durch den Blutverlust, dass man wichtige Spurenelemente und Mineralien auch verliert, vor allem mit Eisen und Zink und diese Lebensmittel für die Menstruationsphase, jetzt zum Beispiel auch Meeresfrüchte, die diesen Kriterien entsprechen, die sind allesamt auch wieder stark blutbildend und nierenstärkend, dass man eher auf diese Lebensmittel bzw. Mikronährstoffe schaut, Spurenelemente, wichtige Mineralien und auch, ja, was ist in Obst und Gemüse drin, B-Vitamine zum Beispiel. Dann ist es so, dass in der Follikelphase, da sagt man am besten frische, lebendige und leichte Lebensmittel, weil der Hormonspiegel da auch irgendwie auf den Höchststand ist und diese Lebensmittel geben dann nochmal mehr Energie. Und da könnte man zum Beispiel Lebensmittel auswählen mit einem höheren Phytoöstrogengehalt. Da muss man nur drauf achten, wenn man das nämlich googelt, hey, welche Lebensmittel haben hohen Phytoöstrogengehalt, dann kommt natürlich sofort Soja. Soja ist auf der anderen Seite aber super pestizidbelastet, wenn es jetzt nicht Bioqualität ist. Deswegen da am besten immer, wenn, dann Bioqualität kaufen. Und man sagt eben auch, dass in der Follikelphase zum Beispiel so gepresste Salate, also Kimchi und Sauerkraut, was eben auch fermentiert ist und super, super wertvoll für den Darm ist, super viel Energie liefern kann, viel Gemüse, dann mageres Eiweiß, ballaststoffreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel auch, oder proteinreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel auch gekeimte Bohnen und Samen oder Körner. Und da ist auch wichtig zu erwähnen, dass es auch auf die Art der Zubereitung ankommt, da man in der Follikelphase bevorzugen sollte, dass man so leichtere Garmethoden vielleicht verwendet, wie zum Beispiel Dämpfen, soweit das im Möglichkeitsbereich ist. Und was auch interessant ist, ist, dass Avocados dafür bekannt sind, dass sie den Übergang zwischen der Follikelphase und dem Eisprung verbessern sollen. Kurz an der Stelle auch noch erwähnt, dann genau Eisprung heißt Fruchtbarkeitsphase. Bei der Fruchtbarkeitsphase ist es so, dass man, wie gesagt, auch einfach viel natürliche Energie hat und die Stimmung aufgrund des vielen Östrogens, das jetzt im Körper zirkuliert, auch ja verbessert ist. Daher sollte man dann vielleicht auch mit Kohlenhydraten in der Phase sparsam umgehen und sich eher an leichtere Getreidesorten wie zum Beispiel Quinoa halten und trotzdem auch darauf achten, dass der Körper das überschüssige Östrogen auch effizient wieder verstoffwechseln kann und ausscheiden kann. Und Stichpunkt Ausscheidung, da ist eben viel wichtig, dass man auch wieder viel Gemüse isst, die Ballaststoffe enthalten. Denn diese Ballaststoffe unterstützen eben einfach die Ausscheidung und auch Obst. Kommt natürlich drauf an, da muss man immer so ein bisschen abwägen, okay, wie viel Fructose ist da jetzt drin. Aber ein Obst ist auch einfach ein super hoher Gehalt an Antioxidantien. Und ein Antioxidant, Glutathion, was auch vom Körper aus unterschiedlichen Mikronährstoffen gebildet wird, das unterstützt die erste Phase der Entgiftung in der Leber, also auch sehr ja kompetent, um überschüssiges Östrogen wieder auszuscheiden. Was dann auch wichtig ist, dass man zum Beispiel in der Lutealphase dann keine prämenstruellen Beschwerden entwickelt. Und genau da ist einfach bei Eisprung super wichtig, viel antioxidative Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, die Gesundheit der Eierstöcke fördern, dass eine gesunde Eizelle gebildet werden können. Und diese Lebensmittel ist tatsächlich auch der Fall, dass so östrogenbedingte Symptome, die eben auch in der prämenstruellen Phase auftreten, wie zum Beispiel Unreinheiten oder Akne, dass das eben einfach in Schach gehalten werden kann. Deswegen auch hier wieder am besten ja dämpfen, dass einfach nicht so viele Mikronährstoffe zerstört werden oder auch einfach roh verzehren, was natürlich geschmacklich immer so ein bisschen Thema ist. Aber an sich wäre es am besten, einfach komplett auf Rohkost umzusteigen, was natürlich aber niemand wirklich macht. Dann die Lutealphase. In der Lutealphase ist es so, dass da Lebensmittel wichtig sind und interessant sind, die reich sind an B-Vitaminen, auch an Spurenelementen wie Calcium, Magnesium, Ballaststoffe. Denn wenn diese Mikronährstoffe in Kombination eben eingenommen werden, optimieren sie auch die Qualität der Lutealphase, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zum einen verhindern diese Mikronährstoffe den Heißhunger auf Zucker. Und vielen Frauen fällt dazu natürlich sofort ein, boah, wenn ich vor meiner Periode bin, dann habe ich immer super Lust auf Schokolade. Das kommt tatsächlich daher, dass in Schokolade Kakao ist. Und Kakao ist einfach eine extrem kompetente Nahrungsquelle für Magnesium. Und man braucht in der Lutealphase sehr viel Magnesium. Deswegen, das rührt daher, also ein bisschen im Hinterkopf bewahren, dass man vielleicht eher Magnesium dann essen sollte, als jeden Abend eine Tafel Schokolade. Und dann ist es eben auch noch so, dass diese, ja genau, Calcium- und Magnesium-Kombination in zum Beispiel auch Blattgemüse interessant ist und wichtig sein kann, um die Auswirkung von Wassereinlagerung einfach zu mildern, die für viele Frauen in dieser Phase auch super problematisch sind oder einfach ungern gesehen werden. Und dann letzter Punkt, Ballaststoffe. Ballaststoffe helfen auch einfach, dass Östrogen effizienter durch den Darm ausgespült werden kann, wodurch die Wirkung oder diese Auswirkung dieser Östrogendominanz, die letztendlich auch PMS-Symptome verursachen, abgemildert werden kann. Und auch gesunde, natürliche Kohlenhydrate, also komplexe Kohlenhydrate, zum Beispiel Süßkartoffeln, so weiter und so fort, die helfen eben auch beim Östrogenabfall, der in dieser zweiten Phase der Lutealphase auftritt und der einem dann auch eben sehr viel reizbarer machen kann. Und deswegen sollte man auch darauf achten, einfach ausreichend komplexe Kohlenhydrate zu konsumieren, die dann auch den Serotonin- und Dopaminspiegel im Gehirn stabilisieren können. Dadurch können dann wieder Stimmungsschwankungen verhindert werden. Serotonin, Dopamin, das sind Neurotransmitter quasi, die wie Serotonin, die werden im Darm synthetisiert. Und das ist einfach, ja, man sagt, dieses Glückshormon beziehungsweise Dopamin, dieses Hormon, was einen eben motiviert. Und wenn die natürlich in einer ausgeglichenen Balance sind, dann ist korreliert damit eben, dass man einfach, ja, was Stimmungsschwankungen angeht, ein bisschen ausgeglichener ist. So viel zur Ernährung.
Also man sieht und hört, dass die Ernährung da einen enormen Einfluss hat auf bestimmte Symptome während des Zyklus. Mir ist dabei allerdings sind ein, zwei Sachen in den Sinn gekommen. Es ist auch wieder ein sehr komplexes Thema. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jede Frau Zeit und tatsächlich auch Lust hat, sich damit so in der Tiefe zu beschäftigen, wie du das gemacht hast. Und auch die Themen der Zubereitung könnte ich mir vorstellen, geraten da manchmal in Konflikt mit dem Alltag. Deswegen in diesem Zusammenhang, welche Vorteile bietet denn da eine personalisierte Nahrungsergänzung?
Genau, da ist es so, dass so ein individualisiertes Nahrungsergänzungsmittel oder personalisierte Mikronährstoffe natürlich super hilfreich sein können, wenn man, wie du das jetzt auch sagst, einen super stressigen Lebensstil pflegt, einen stressigen Alltag hat oder auch einfach Leistungssportler ist oder Leistungssportlerin ist und demnach einfach mehr Mikronährstoffe benötigt als andere Menschen, weil man einfach viel mehr verstoffwechselt. Wichtig an der Stelle zu sagen ist, auch wenn wir jetzt so ein personalisiertes Nahrungsergänzungsmittel selbst entwickelt haben, dass man nicht einfach sagen kann, weil wie gesagt, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, dass man nicht sagen kann und nicht sagen sollte, hey, mein Alltag ist zu stressig, deswegen ernähre ich mich jetzt hauptsächlich von Fast-Food-Lebensmitteln, was ich jetzt nicht denke, bei der Hörerschaft vor allem, die auch irgendwie sportbegeistert ist. Und dann nehme ich dazu halt Nahrungsergänzungsmittel und dann passt das schon mit den ganzen Vitaminen, weil man muss eben auch dazu sagen, wenn man sich nicht besonnen ernährt oder wenn man sich nicht darmfreundlich ernährt, dann ist beispielsweise die Darmwand so angegriffen und so durchlässig, dass es eigentlich gar nichts bringt, ein Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, weil diese Mikronährstoffe nicht ausreichend resorbiert werden können. Also wichtig an der Stelle zu sagen, da immer darauf achten, es ist am Ende Nahrungsergänzungsmittel und sollte jetzt nicht dafür genutzt werden, dass man sagt, ich habe einen Freifahrtschein, ich kann eigentlich mich komplett ungesund ernähren und alles andere wird dann dadurch geklärt. Kleiner Exkurs dazu, was auch die Darmfreundlichkeit angeht, das ist uns tatsächlich auch bei jedem Produkt super wichtig. Wir haben ja nicht nur das Individualisierte, sondern wir haben zum Beispiel auch noch Proteinpulver, Vitamin D und so weiter. Und da ist es uns extrem wichtig, dass diese ganzen Produkte darmfreundlich sind. Heißt, komplett frei von darmschädlichen Zusatzstoffen, die teilweise auch gar nicht so im Bewusstsein sind, was eigentlich darmschädlich ist. Da haben wir tatsächlich auf der Website auch so eine Inhaltsstoffe-Blacklist, haben wir die genannt. Da kann man das, wenn Interesse besteht, nachlesen. Und beim individualisierten Supplement ist es konkret so, dass alle Mikronährstoffe in Guarfaser eingebettet sind. Und Guarfaser sind quasi, bestehen aus so löslichen Ballaststoffen, die das Wachstum der guten Darmflora unterstützen und auch eine gesunde Verdauung. Und diese Guarfaser kann ebenfalls dabei helfen, den Anstieg des Blutzuckerspiegels nach einer Mahlzeit zu verlangsamen. Aufgrund einfach der Fähigkeit, dann auch ein Sättigungsgefühl zu erzeugen, kann dann diese Einnahme der Guarfaser in dem individualisierten Produkt dazu beitragen, den Appetit auch zu kontrollieren, vor allem wenn man so Heißhungerattacken hat. Und wichtig ist hier auch, der Darm ist super essentiell wichtig für die Hormonsynthese. Und Hormonsynthese, wenn die ausbalanciert stattfinden kann, das wirkt sich natürlich auch auf einfach einen gesunden Zyklus aus, der jetzt vielleicht nicht so geprägt ist von prämenstruellen Symptomen, die man normalerweise hat, die übrigens auch stark in Zusammenhang stehen mit einer geschädigten Darmflora. Und das war uns eben auch super wichtig bei der Entwicklung, dass es nicht nur so ist, okay, unsere Produkte sind frei von darmschädlichen Zusatzstoffen, sondern auch, dass sie gefüllt werden mit darmfreundlichen Zusatzstoffen. Und das ist einfach dieser Fall bei der Guarfaser als Ballaststoff, der einfach die gesunden Darmbakterien quasi füttert. Aber genau, um zu deiner Frage zurückzukommen, ein personalisiertes Nahrungsergänzungsmittel ist einfach insofern sinnvoll, wenn man sich anschaut, warum zum Beispiel Standardrezepturen jetzt vielleicht nicht so sinnvoll sind oder individuell Sinn machen, jetzt auch vor allem für Frauen, weil man muss sich vorstellen, Standardrezepturen beziehungsweise 99% der Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt, die sind nicht auf ein Geschlecht ausgelegt, sondern die nehmen sowohl Männer als auch Frauen gleichermaßen ein. Und die sind eigentlich auf ein Neutrum ausgelegt mit Durchschnittswert X, der durch irgendwelche standardisierten Empfehlungen, die auch länderspezifisch übrigens extrem variieren, festgelegt worden ist. Und dann ist da festgelegt worden, da dürfen dann so und so viele B-Vitamine drin sein, Vitamin D darf so hoch sein und so weiter und so fort. Aber am Ende ist es halt nicht so, dass es jetzt geschlechterspezifisch oder auch auf das Alter bezogen ausgelegt ist, geschweige denn auf eine individuelle Frau mit einem individuellen Zyklus, die in einer individuellen Lebensphase ist und zum Beispiel Sport treibt. Und deswegen machen personalisierte Nahrungsergänzungsmittel insofern Sinn, dass man einfach auf diese ganze Historie dieser Frau, wo steht diese Frau gerade, was sind ihre Ziele, was ist vielleicht ihre Krankheitshistorie? Hat sie zum Beispiel jetzt, wie in meinem Fall, eine Knorpelverletzung, dass darauf eingegangen wird und auf den Zyklus eingegangen wird und auf die Länge des Zyklus eingegangen wird und dadurch dann viel individualisierter einfach Empfehlungen ausgesprochen werden kann. Okay, offensichtlich hast du zum Beispiel prämenstruelle Beschwerden, die recht stark sind. Du hast einen Magnesiummangel. Und das können einfach so Standardrezepturen nicht abdecken. Deswegen war es mir auch so wichtig, einfach einen Nahrungsergänzungsmittel zu entwerfen, was auf Personen individuell zugeschnitten werden kann, dass diese Sachen angegangen werden können, die jede Person einfach individuell hat und in sich trägt.
Wie sieht die Individualisierung aus? Also erfolgt das anhand von einem Fragebogen, von einem Interview? Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also im Moment ist es noch so, dass wir die Individualisierung des Produkts durchführen auf Basis eines recht ausführlichen Fragebogens. Und da ist es tatsächlich so, dass man dann allerdings eintragen kann, okay, natürlich neben den ganzen anderen personenbezogenen Daten wie Alter, Gewicht und so weiter und so fort, auch, okay, das sind aber meine Ziele. Ich nehme vielleicht diese Medikamente. Ich hatte diese Krankheitshistorie. Ich habe im Moment diese und diese Verletzungen. Ich habe diese und diese Blutwerte, Hormonwerte, die sind hochladbar. Und ich wünsche mir ganz akut diesen Inhaltsstoff, dass der in diese Rezeptur mit einfließt, aus den und den Gründen. Weil ich zum Beispiel eine Gelenkverletzung habe und Glucosaminsulfat brauche. Oder weil ich zum Beispiel, wie eben angesprochen, einen starken Magnesiummangel hat, der mir bescheinigt wurde. Das kann ich alles eingeben und dann kann ich eingeben, diese Inhaltsstoffe möchte ich konkret in meiner Rezeptur beinhaltet haben. Und da haben wir tatsächlich auch die Möglichkeit, diesen Wünschen zu entsprechen, weil wir in einer Apotheke mischen. Das heißt, das Produkt ist apothekenrein, was auch interessant ist jetzt vor allem für Leistungssportler. Und auch, was uns die Möglichkeit gibt, einfach auf hunderte Mikronährstoffe zuzugreifen, die in diese Rezepturen mit einfließen könnten, auch wenn sie ja ein bisschen, ja, jetzt nicht so Standard-Mikronährstoffe sind, die man in jeder anderen Rezeptur findet, können wir trotzdem mit einfließen lassen.
Wie lange dauert es denn von dieser Individualisierung bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann das Nahrungsergänzungsmittel zu Hause habe?
Das dauert wenige Werktage. Also es ist tatsächlich so, dass man füllt den Fragebogen einfach aus, da muss man 3 Minuten rein investieren, alles andere erledigen dann wir quasi, führen dann die Analyse durch, gehen dann in unseren Algorithmus, dann werden alle Daten sich irgendwie angeschaut, abgeglichen und dann wird diese Rezeptur erstellt, spezifisch auf die Person zugeschnitten. Das wird dann gemischt und dann hat man das in den meisten Fällen weniger als einer Woche schon bei sich zu Hause. Also das geht relativ schnell.
Weil ich sag mal, das ist das Thema Verletzung angesprochen. Da ist es ja so ein Zeitpunkt, an dem es dann relativ schnell gehen muss. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es so Zeitpunkte sind. Wintertraining zum Aufbau wird man andere Mikronährstoffe benötigen als in der Wettkampfsaison im Sommer. Also dass man das dann auch eben zu bestimmten Zeitpunkten auch immer wieder anpassen kann und dass es dann tatsächlich auch nicht so ist. Ich habe einmal diese Individualisierung erstellen lassen und die steht dann für das nächste komplette Jahr. Also das ist dann tatsächlich auch recht schnell dann auch wieder anpassbar.
Das ist super schnell anpassbar. Also das ist uns auch super wichtig und auch ein Punkt, der mir persönlich wichtig war, genau aus diesen Gründen tatsächlich, dass man sich halt auch eben einfach melden kann, jederzeit bei unserem Support und sagen kann, hey, ich habe jetzt gerade diese Verletzung oder bei mir ist es jetzt gerade so und so und ich muss jetzt weiteres Medikament einnehmen. Da könnten die Wechselwirkungen auftreten. Also das schauen wir dann eben nach. Und ich bräuchte jetzt vielleicht, weil ich habe jetzt Blutwerte untersuchen lassen, ich bräuchte jetzt hiervon unbedingt, weil mein Eisenspeicher ist im Keller. das ist, geht super schnell, dass die Rezeptur dann einfach für den nächsten Zyklus meine ich jetzt tatsächlich auf Abonnementzyklus, wenn man es abonnieren möchte, zugeschnitten, dass man dann da einfach sagt, okay, hier bei der nächsten Lieferung ist das angepasst, so fertig. Das ist dann ein Ding von einem Werktag, in dem dann einfach die Rezeptur angepasst wird und dann bei der nächsten Lieferung ist es dann zugeschnitten auf einen. Das geht super schnell, ja.
Ich werde den Link zu Kavat natürlich mit in die Shownotes reinpacken. Wenn man aber darüber hinaus vielleicht noch die ein oder andere Frage an dich oder an das Team von Kavat hat, kann man euch per Instagram oder auch vielleicht per E-Mail erreichen, um vielleicht nochmal sich ein bisschen tiefer nochmal mit der Materie zu beschäftigen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da, wir freuen uns natürlich auf Rückfragen und sind da auf jeden Fall offen. Man kann uns auf Instagram erreichen. Wir haben auch einen TikTok-Account tatsächlich. Man kann uns über unsere E-Mail-Adresse erreichen, die überall auf der Website eigentlich genannt wird. Wenn eine Bestellung dann über das Individualisierte eingehen sollte, dann haben wir nochmal eine extra E-Mail-Adresse dafür. Da sind wir auf jeden Fall immer erreichbar und freuen uns da auch, wenn sich Leute damit auseinandersetzen einfach, weil das ist für uns dann auch immer so ein bisschen Bestätigung, dass dann der Trend ein bisschen mehr hingeht, dass man ja individualisierter guckt, was kann man seinem Körper Gutes tun.
In diesem Sinne, Maja, nochmal vielen Dank, dass du die Zeit für eine gemeinsame Folge genommen hast und dann auch noch alles Gute für die kommenden Woche.
Danke dir, Benjamin, und auch danke, dass ich hier sein durfte.
Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Für alle Hörerinnen und Hörer gibt es derzeit ein exklusives Angebot von Kavat, denn mit dem Rabattcode MEINATHLET15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf alle Produkte in dem Shop von Kavat. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.